Danke vielmals. Gut, fangen wir an. The story of God, die Geschichte von Gott mit der Welt, die Geschichte, die wir in der Bibel lesen können. Ich werde mit euch die grosse Linie anschauen, von Genesis bis Offenbarung, sozusagen der rote Faden durchs Buch. Was tut all die Geschichten miteinander verbinden? Oder zumindest einer von den roten Fäden, weil es wäre vermessen, zu sagen, es ist der. Es gibt ganz einen Haufen verschiedene, aber es ist einer von diesen roten Fäden. Ich bin immer wieder begeistert von dieser Geschichte, sie bringt mich näher zu Gott. Ich hoffe, dass ich das heute Morgen ein bisschen teilen mit euch. Wir werden einen Haufen Bibelstellen hören, vielleicht wird es ein bisschen überfordert sein. Ich werde euch auch ermutigen, bleibt dabei. Es geht heute Morgen nicht wie Sauschamig bei meiner Predigt so um die ganz genauen Details bei jedem Satz, sondern es geht um die grossen Linien, es geht um die Geschichte. Kommt einfach mit und versucht das ein bisschen rauszuspüren. Also, wir fangen an am Anfang. Da sehen wir es schon. Was ist der Anfang? Erst Satz in der Bibel? Entschuldigung? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, genau, wir sind da. Und nachher, Vers 3 sagt er, es werde Licht. Das ist so ein bisschen, wie eine künstliche Intelligenz sich vorstellt, dass Gott Licht geschaffen hat. Dann, den Schöpfungsbericht kennen wir ja. Eins nach dem anderen schafft er, die Welt schafft, es ist wüst und leer, nach uns Licht, Tag und Nacht, Wasser und der Himmel, Meer und Land, Pflanzen, Bäume, Sonne, Mond und Sterne, Tier und als Abschluss schafft er den Mensch. Die Schöpfung von Adam heisst das Bild. Und da wollen wir einsteigen in den ersten Bibeltext, wo es nämlich dann heisst, dann sagte Gott, also das ist am sechsten Schöpfungstag, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Und nach dem allem hat Gott seine Schöpfung angeschaut, gesagt, es ist sehr gut und hat geruht. Damit bildet der Abschluss der Schöpfung der Schaffung des Menschen. Man könnte auch sagen, die Krone der Schöpfung, obwohl das häufig auch missbraucht wird von Menschen, die einfach das Gefühl haben, sie können machen, was sie wollen. Aber es heisst, wir sind erschaffen im Ebenbild von Gott. Was heisst denn das? Ebenbild von Gott. Heisst das, dass Gott so ist wie mir? Wenn ich den Emilio anschaue, dann weiss ich, wie Gott aussieht. Gott hat eine tiefe Stimme, geht gerne wandern. Ist es das, was der Text aussagen will? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, wenn das so wäre, dann wäre Gott in unserem Abbild erschaffen. Aber es ist andersrum. Wir sind das Abbild von Gott. Das Wort vom Urtext, das komme ich jetzt gleich einmal genau auf den Text zu tun, das Wort im Urtext ist das gleiche Wort, das man gebraucht hat, zum Statue beschreiben, von König. Ein König in einem Reich hat ja früher nicht immer an jedem Ort gleichzeitig können sein. Darum hat er vielleicht in Wetziker regiert, aber Hinwil hat zu seinem Reich gehört und hat seinen Hinwiler Statue vom König gehabt. Und dann haben die Leute gewusst, ah, der König, der ist da der Chef. Und das ist das Ebenbildwort. Wir sind also erschaffen als Statue von Gott. Zudem hat uns Gott bestimmt. Wir sind so eine Statue da im Garten. Das heisst, wir sind Stellvertreter von Gott. Wir sind auf die Welt gestellt, um in der Abwesenheit, könnte man vielleicht sagen, oder einfach für Gott in dieser Welt zu regieren, sie zu verwalten, wie es auch in diesem Text heisst, über alle Tiere, über alle Pflanzen, über die ganze Schöpfung sind wir gestellt. Wir sind Gärtner, oder Garten Eden sollen pflegen. Wir sind Stellvertreter Gottes, wir sind so eine Statue. Und wenn man uns Menschen anschaut, dann ist die Idee von Gott, dass man sieht, ah, da ist Gott der König. Wir sind also von Gott bestimmt, in seinem Namen königlich zu herrschen, und in seiner Weisheit die Welt zu verwalten. Ein berühmter Theologe, der N.T. Wright, braucht noch ein anderes Bild. Und zwar redet er von einem angewinkelten Spiegel. Dann seht ihr da auch noch den Spiegel rundherum. Der sagt, wir sind wie ein angewinkelter Spiegel zwischen Gott und der Welt. wir von Gott herkommen, widerspiegeln wir die Weisheit von Gott als seine Ebenbilder und in dieser Weisheit verwalten wir die Welt. Wir verwalten sie gut und gerecht, so wie es Gott das von uns will. Und von der Schöpfung zurück, die Schöpfung ist ja wunderschön und hat vieles Gutes, sammeln wir die Schönheit im Lobpreis und geben sie als Priester zurück zu Gott. Darum sind wir berufen zum Könige und Priester sein. Das ist unsere Aufgabe. So lese ich den Anfang dieser Geschichte. Gott hat uns also eine Aufgabe gegeben, uns weise, in Weisheit die Welt zu verwalten, sie zu hegen und zu pflegen und Gott Lob und Dank zu bringen. Wie sind die Menschen mit diesem Auftrag umgegangen? Wer weiß, wie es weitergeht? Ein Kapitel weiter. Also, vielleicht kann man sich erinnern, da ist der Engel, Garten Eden, da ist es eigentlich schon passiert, Adam und Eva werden aus dem Garten rausgerührt. Sünde, der Sündenfall. Die Menschen haben einen Auftrag gehabt, ihnen war ein Haufen Laub, aber sie wollten genau das, was sie nicht haben dürfen, den einen Baum. Sie wollten selber entscheiden, die eigenen Regeln aufstellen, haben Gott nicht vertraut, dass es gut meint, sie wollten selber Gott sein. Sie haben damit das Ziel verfehlt, das Gott eigentlich für sie vorgesehen hat. Das ist die Bedeutung vom Begriff Sünde, Zielverfehlung. Gott hat eine Absicht, ein Ziel mit uns. Wir Menschen sagen, wir wollen ein anderes Ziel. Aber das betrifft nicht nur Adam und Eva, das betrifft uns alle, das wissen wir ja. Ganz genau. Und jetzt, wenn wir uns vorstellen, Gott ist der Gott vom Leben, der alles geschaffen hat. Und der Mensch wendet sich von dem Gott ab, weil er sagt, ich will etwas anderes. Dann wendet er sich ja eigentlich vom Leben ab. Und was ist die Konsequenz, wenn man sich vom Leben abwendet? Der Tod. Darum sagt man auch, die Konsequenz von der Sünde ist der Tod. Es geht nicht um eine frei erfundene Strafe von Gott, wo er einfach als böser Herrscher uns sagt, darum müsst ihr sterben, sondern es ist wirklich automatisch das Gegenteil vom Leben ist der Tod. Wer sich vom Leben abwendet, der wählt den Tod. Das ist Sünde. Und die Sünde hat Macht gewonnen in dieser Welt. Und seitdem sind die Menschen unter dieser Macht unterworfen. Dass es die Weltgeschichte noch weitergeht, dass Adam und Eva haben können weiterleben, dass sie rausgerührt worden sind aus dem Paradies, ist eigentlich auch schon ein Ausdruck von der Gnade und der Güte von Gott. Dass, obwohl die Menschen sich abgekehrt haben von Gott, hat Gott gesagt, ihr dürft gleich noch weiterleben, weil ich habe Hoffnung, dass es eines Tages anders kommen kann. Und so lesen wir dann auch, dass Gott den Menschen treu bleibt. Obwohl die Welt zerbrochen ist, hat er nicht aufgegeben, Gott. Er hat versucht, weiter zu diesem Ziel heranzukommen. Die Geschichte geht weiter. Und wir lesen, ich versuche immer da ein bisschen zu zeigen, wo wir sind. Also wir sind ganz am Anfang. Jetzt sind wir ein bisschen weiter, aber immer noch mega weit vorne. Wir lesen jetzt den Anfang der Geschichte von Israel. Und zwar ist da Gott, der einfach denkt, ich versuche es jetzt mal mit einem Menschen. Ich habe es versucht mit allen Menschen zusammen, das hat nicht geklappt. Ich versuche es jetzt mit einem Menschen, mit dem Abraham. Gott wendet sich Abraham zu und sagt, geh aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu großem Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Der Abraham wird zu Abraham und durch den Abraham und der Isaak und dann der Jakob und dann das ganze Volk von Israel. Gott wählt sich eine Gruppe von Menschen speziell aus und sagt, ihr sollt meine Ebenbilder sein. Ihr seid die, die es arbeiten sollen, das Ziel, den Auftrag, den ich euch gebe. Und durch euch soll die ganze Welt erkennen, dass ich der König bin. Doch wir wissen, das Projekt verläuft holprig. Nach dem Jakob gehen seine 12 Söhne auf Ägypten wegen der Hungersnot. Das Volk wird zwar grösser, aber wird versklavt für hunderte von Jahren. Eines Tages hat Gott dann aber wieder genug und sagt, nein, das Volk habe ich ausgewählt. Und wählt den Mose, um das Volk zu befreien. Mit der Hilfe von Gott können nachher die Israeliten ausziehen aus Ägypten. Sie ziehen durch das Rote Meer, durch die Wüste und ins gelobte Land. In all diesen Schwierigkeiten und obwohl die Menschen immer wieder ihr eigenes Ding machen wollen, bleibt Gott treu. Und er wünscht sich das auch von seinem Volk. Wir lesen am Ende vom 5. Buch Mose, also das Ende von Moses im Wirken, sind wir etwa da, lesen wir Gott, wie er es im Volk verspricht: Wenn ihr treu seid zu mir und dem gehorcht, was ich euch sage, dann werdet ihr ein Segen sein für die ganze Welt. Aber wenn ihr nicht gehorcht, dann werden Flüche über euch kommen. So steht es am Ende. Gott will also, dass sein Volk aufblüht und unter seiner Führung zu einem Segen wird für die ganze Welt. Israel war berufen, um eben das Ebenbild zu sein von Gott, König und Priester, Verwalter der Welt. Und so ihre Nachbarn und damit der ganzen Welt zeigen, wer der wahre Gott ist. Was hat Israel wollen? Sie haben nicht mehr wollen, dass Gott ihr König ist, sondern sie haben einen eigenen König wollen. Darum sind sie im Land gewesen, haben sie gesagt, wir brauchen einen eigenen König. Und obwohl das eigentlich nicht Gottes Absicht war, hat er sich auch auf das einlassen. Er hat den Menschen einen König gegeben. Und wer war der grösste von diesen Königen gewesen? Der David, genau. Der zweite von den Königen von Israel war schon der grösste gewesen. Der David. Und vom David lesen wir, dass Gott sehr zufrieden war mit ihm. Und Gott verspricht ihm: So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Ich habe dich von der Weide und von einer Schafherde weggeholt und dich zum Herrscher über mein Volk Israel gemacht. Bei allem, was du unternommen hast, war ich mit dir und habe all deine Feinde vernichtet. Ich habe dich berühmt gemacht und du wirst zu den Großen dieser Welt gezählt. Meinem Volk Israel habe ich eine Heimat gegeben, in der es sicher und ohne Furcht leben kann. Feindliche Völker werden es nicht mehr unterdrücken, wie es früher der Fall war, seit der Zeit, dass ich Richter über mein Volk eingesetzt hatte. Dir habe ich Ruhe vor all deinen Feinden verschafft. Der David war ein Mann nach dem Herz von Gott. Man könnte meinen, damit kommt die Geschichte zu einem Happy End. Das Volk Israel hat das erreicht, was Gott von ihm wollte. Sie haben Frieden gefunden. Doch es kommt anders. Bereits bei der zweiten Generation nach dem David, bei seinen Enkeln, geht das Volk Israel auseinander. Es gibt künftig zwei Reiche, eins im Norden und eins im Süden. Es kommen Dutzende Könige danach. Die einen sind gottesfürchtig, gehen wieder zurück zu Gott. Aber viele auch sind nicht gottesfürchtig, machen, was sie wollen, leben wieder in der Sünde. Der Untergang von Israel rückt immer näher. Und so kommt es schließlich dazu, zu der Zeit des Propheten Jeremia. Da sehen wir da ganz wenig, dass Babylon Jerusalem einnimmt und damit Israel eigentlich vernichtet ist. Die Israeliten, die es noch gibt, die werden ins Exil nach Babylon mitgenommen. Jetzt könnte man meinen, die Geschichte ist mit einem traurigen Ende fertig. Israel ist vernichtet. Beim David hat es noch so gut ausgesehen, jetzt sieht es so traurig aus. Das Volk ist zerstört, damit die Gottheit von dem Volk auch erwiesen als machtlos. Doch wieder kommt es anders. Im Exil, die Juden, die dort hängen, bleiben, merken, dass, im Exil merken die Juden, dass Gott gleich noch bei ihnen ist. Dass auch in der Fremde er sie nicht verlassen hat. Und sie fassen die Hoffnung, dass eines Tages sie zurückkehren können, dass es einen neuen Exodus gibt, wie aus Ägypten mit dem Mose. Und so kommt es auch. Und zurück in Jerusalem merken sie aber, es ist immer noch nicht alles gut. Sie haben aber weiter Hoffnung, dass Gott eines Tages ihre ganze Stadt, ihr Land wird wieder aufrichten. Und die Hoffnung auf den Messias fängt an wachsen. Dass eines Tages ein Erlöser wird kommen und Israel zu dem wird machen, was eigentlich beauftragt ist. Von dieser Hoffnung lesen wir unter anderem auch im Prophetenbuch vom Prophet Jesaja. Und mit dem Buch vom Jesaja steigt jetzt ein Video ein, das uns mitnimmt in den weiteren Verlauf dieser Geschichte, wo wir jetzt gerne miteinander schauen können. Also nochmal zu einer Erinnerung. Jetzt haben wir Haufen gekumpelt. Da war der David. Und jetzt sind wir eigentlich schon fast da. Jetzt sind wir da. Jetzt kommt der Jesaja im Video. Das schauen wir gerne miteinander und nachher werde ich weitermachen.
Im Buch Jesaja gibt es ein wunderschönes Gedicht.
Es erzählt, wie Jerusalem gerade von Babylon zerstört worden war, einem großen Reich im Norden. Die jüdische Bevölkerung wurde ins Exil geschickt. Nur einige blieben in der Stadt zurück und fragten sich, was ist da passiert? Hat unser Gott uns im Stich gelassen?
Ja, denn Gott wollte eigentlich von der Stadt Jerusalem aus über die Welt regieren und für alle Frieden und Segen bringen.
Jesaja hatte gesagt, dass sich das Volk Israel die Zerstörung Jerusalems selbst eingebrockt hatte. Sie hatten sich von Gott abgewandt, waren korrupt geworden und deshalb wurde ihre Stadt und ihr Tempel zerstört.
Alles scheint verloren.
Aber dann geht das Gedicht weiter. Es erzählt von einem Wächter auf der Stadtmauer. Und weit draußen auf den Bergen sehen wir einen Boten. Er rennt auf die Stadt zu und ruft gute Nachrichten. Und Jesaja sagt, wie schön sind auf den Bergen die Füße von denen, die gute Neuigkeiten bringen.
Schöne Füße?
Ja, die Füße sind schön, weil sie eine schöne Nachricht überbringen.
Welche Nachricht denn?
Dass Israels Gott trotz Jerusalems Zerstörung immer noch als König regiert. Und eines Tages wird er selbst in diese Stadt zurückkehren, seinen Thron besteigen und Frieden bringen.
Und die Wächter singen vor Freude wegen dieser guten Nachricht, dass ihr Gott immer noch regiert.
Im Neuen Testament finden wir diesen Begriff wieder, die gute Nachricht. Das griechische Wort ist Euangelion. Daher kommt auch das Wort Evangelium.
Wenn Christen also sagen, glaubst du an das Evangelium, meinen sie, glaubst du an die Nachricht?
Aber nicht irgendeine Nachricht. Die Bibel meint damit immer die Ankündigung dieses neuartigen Königreichs. Die Evangelien im Neuen Testament fassen mit diesem Begriff die gesamte Lehre von Jesus zusammen. Jesus ging hin und verkündigt die gute Nachricht von Gottes Königreich.
Also hat Jesus sich selbst als Boten gesehen, der die Neuigkeit von Gottes Herrschaft bringt.
Ja, aber wie er Gottes Herrschaft beschreibt, ist überraschend. Überleg mal, ein mächtiges, erfolgreiches Königreich muss stark sein. Es muss seinen Willen durchsetzen können und seine Feinde besiegen. Aber Jesus sagte, der Größte in Gottes Königreich ist der Schwächste. Jemand, der liebt und den Armen dient. Unter Gottes Herrschaft leben bedeutet, auf das Böse zu reagieren, indem du deine Feinde liebst und ihnen vergibst und dich um Frieden bemühst. Das ist ein Königreich, das auf dem Kopf steht.
Jesus hat auch gesagt, dass dieses Königreich mit ihm gekommen ist.
Genau. Da gibt es zum Beispiel diese interessante Geschichte von einem hochrangigen römischen Offizier. Er kommt zu Jesus und fleht ihn an, seinen Diener zu heilen. Er nennt Jesus sogar seinen Herrn und erkennt damit Jesus als seine Autorität an. Jesus lobt den Offizier, weil er als einziger etwas erkannt hatte, nämlich dass Jesus nicht nur Gottes Königreich verkündet, sondern selbst der König ist.
Und so verbreitet sich die Nachricht, dass dieser jüdische Mann aus Galiläa so redet und handelt, als wäre er der König von Israel. Er wählt sich 12 Jünger aus, als Bild für die 12 Stämme Israels. Er heilt Menschen und vergibt ihre Sünden.
All das wurde zu bedrohlich für Israels Anführer, sodass sie beschlossen, Jesus umbringen zu lassen. Und Jesus ließ das zu.
Was ziemlich komisch ist, wenn du versuchst, König zu werden.
Eben. Aber Jesus wusste, genau das muss passieren. Jesus sah, dass die Schuld und der Schaden seines Volkes Israel nur ein kleiner Teil des gesamten menschlichen Zustands war. Die ganze Menschheit hatte gegen Gott rebelliert, was zur Tragödie und zur Verwüstung unserer Welt führte. Wie kann Gott seine Herrschaft über so eine Welt wieder antreten? Jesus glaubte, durch einen Akt der aufopfernden Liebe für seine Feinde. Deshalb wird die Kreuzigung in den Evangelien auch wie eine Thronbesteigung beschrieben. Jesus, der König der Juden.
Ja, er bekommt eine Krone und ein königliches Gewand.
Er wird erhöht, aber nicht auf einen Thron, sondern an das Kreuz.
Wie schön sind die Füße, die gute Nachricht bringen.
Und die gute Nachricht ist, dass Jesus den Tod besiegt hat und als König regiert. Er hat sich selbst um unsere Schuld und Verdorbenheit gekümmert und hat sie mit seinem Leben und seiner Liebe überwunden.
Und dann schickt Jesus seine Nachfolger los, um die gute Nachricht von diesem Reich bekannt zu machen. Das Königreich, das alles auf den Kopf stellt.
Und sie sollen jeden einladen, Jesus ihre Loyalität zu schenken. Dem König, der den Tod mit seiner Liebe besiegt hat.
Das sind gute Nachrichten. Wir haben gute Nachrichten zu verkünden. Die Geschichte ist weitergegangen. Das Königreich ist nachgekommen, das hat Jesus selber verkündet. In Jesus selber ist das Königreich auf Erden erschienen. Und in Jesus hat sich auch komplett verwandelt, was es heisst, Teil zu sein von dem Königreich. Wir haben es im Video gesehen, es geht nicht darum, der zu sein, der mit dem Speer die anderen runterhaut. Nicht der Stärkste ist der, der regiert. Sondern die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Das Königreich ist auf den Kopf gestellt worden. Durch die Aufopferung und die Liebe, die Jesus vollendet hat am Kreuz, hat Gott sein Königreich wieder herstellen können. Und das Königreich ist nicht nur das Königreich ist etabliert worden, sondern die ganze Welt hat seine Bestimmung gefunden und erfüllt in Christus. So lesen wir in einer Stelle im Kolosserbrief: Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. In Jesus ist das Ziel, das Gott für die Menschen bestimmt hat, erfüllt. Das Ebenbild, wo wir dazu berufen worden sind, ist komplett in Christus. Er ist nicht nur das Ebenbild, er ist das Urbild. Und das von Anfang an. Von Anbeginn der Zeit hat Gott den Plan gehabt, Jesus zu schicken. Gestern sind Christina und ich im Wallis gewandert. Und jetzt habe ich hoch auf einem Gipfel oben das Foto machen können. Im Hintergrund sehen wir den Aletschgletscher. Mächtig stehen und grosse Berge. Und in dieser Stelle können wir lesen, dass bevor die Berge geformt worden sind, bevor es den Gletscher gegeben hat, ist der Sohn von Gott da gewesen. Und für ihn und durch ihn ist alles geschaffen worden. Auf dem Gipfelkreuz kann man auch lesen, man sieht es jetzt nicht auf dem Foto, aber oben drauf steht die Kreuzesinschrift Inri. Jesus Christus, König der Juden. Als das ist er hingerichtet worden und auferstanden ist er als König von der Welt. Jesus ist der vollendete König, der vollendete Priester. Durch ihn ist der Auftrag, den Gott für uns Menschen hat, erfüllt. Nicht mehr länger müssen wir versuchen, selber dem Auftrag hineinzurennen und möglichst gute Menschen zu sein, um das Ebenbild von Gott darzustellen. Sondern wir dürfen uns auf Christus verlassen. Wir dürfen uns Christus anhängen, auf seinen Namen hoffen und sagen: Du hast es geschafft. Und wenn Jesus der König ist von diesem Königreich, wenn er das Oberhaupt ist von dem Reich, wo ich dazugehöre, vom Reich von Gott, wenn er der König ist und das behauptet, dann ist das auch eine offene Frage an mich. Will ich eben dazugehören? Wie stehe ich zu dem? Sage ich ja oder nein? Schrei ich mit den Römern und den Juden: Kreuzigt ihn, diesen König hat hier nichts verloren? Oder beuge ich mein Knie und sag: Jesus, mein Gott und mein Herr, dein Wille, nicht meine geschehe, dein Reich soll kommen. Jesus ist so damit der Mittelpunkt der Geschichte. Ihm wird alles erfüllt. Für ihn hin ist alles erdacht gewesen. Aber die Geschichte, wie wir sie in der Bibel lesen, ist damit noch nicht fertig. Wir sind jetzt hier in den Evangelien. Und am Schluss der Evangelien, nach seiner Auferstehung, gibt Jesus seinen Jüngern einen Auftrag. Er ist auch bekannt als der grosse Missionsbefehl. Er sagt: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Der schwierige Teil ist gemacht. Jetzt geht es noch darum, der Welt zu verkünden, dass das Königreich da ist. Wir sind Boten, die rumrennen wie der in der Wüste und sagen: Wir haben gute Nachrichten. Jesus ist der König. Und dass wir mich nicht alleine machen, sondern Jesus hat uns den Heiligen Geist geschickt. Ab Pfingsten ist er in feurigen Flammen auf die Köpfe von den Jüngern. Gott ist mit uns allen jetzt. Damit ist die Kirche geboren. Seitdem sind 2000 Jahre vergangen, in denen auch ein Haufen passiert ist. Vielleicht erinnert sich die einen von euch noch an die letzten Gemeindeferien, wo wir am Bodensee waren und dann haben wir miteinander ein bisschen angeschaut, was in der Kirchengeschichte alles passiert ist. Das tue ich jetzt heute mal überspringen, aber es ist auch sehr spannend. Damit kommen wir heute im heutigen Moment an. Heute sind wir da als Viva-Kirche in Wil. Ausgerüstet mit dem Missionsbefehl, berufen zum Ebenbilder von Gott sein, König und Priester, befähigt und erlöst und befreit durch Jesus Christus. Wir stehen in dieser fortlaufenden Linie. Ich finde es immer wieder cool, zu mir das Gebäude, unsere Gemeinschaft so vorstellen, in dieser riesigen Geschichte, wo ich jetzt versuche, ein bisschen zusammenzufassen. Sind wir ein Teil davon. Und trotzdem sind wir noch nicht am Ende. Wir sind immer noch in einer gefallenen Welt. Wir stehen zerrissen in dem schon jetzt vom König Jesus und dem noch nicht von der gefallenen Welt. Und darum sage ich, Gott sei Dank, ist auch die Bibel noch nicht am Ende. Wenn wir da weiter hinterher gehen, gibt es nämlich noch mal ein Buch. Ganz am Schluss gibt es noch mal ein Buch. Wo wir lesen können, dass die Geschichte mit dem heutigen Tag noch nicht zu Ende ist. Wir können lesen, dass Jesus wiederkommen wird. Jedes Knie wird sich beugen und endgültig wird das neue Königreich von Gott aufgebaut. Himmel und Erde werden komplett vereint sein und wir werden endgültig zu den Königen und Priestern, die Gott uns gedacht hat, dass wir es werden sein. Es wird keine Tränen mehr geben, kein Schmerz, kein Leid. Gott allein wird er haben. Auf das warten wir und auf das hoffen wir. Das ist so tut sich ein Künstler vorstellen, wie nachher alles wunderschön wird sein. Auf das hoffen wir. Und bis dahin sind wir in den Dienst gestellt, wo es Gott gegeben hat, befähigt durch das, was Christus da hat und durch die Gegenwart vom Heiligen Geist. Und in diesem Dienst hoffe ich, dass wir eines Tages mit dem Johannes das können sagen, was er in der Offenbarung schreibt. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Amen.